Moin Moin und herzlich willkommen zum für mich letzten Mal heute aus Hamburg, denn ich fliege morgen nach Kona, darüber später mehr. Es ist wieder Dienstag, der 30. September. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de mit eurer Rakete.
Lars Wiechert, moin moin.
Da musst du ja selber schmunzeln.
Ja, Rakete werde ich nicht häufig genannt. Ich werde eher von meinen Vereinskameraden werde ich immer Viechert genannt.
Okay.
Also eher in die Richtung der Tiere geht es bei uns.
Okay. Und ich bin der Mann aus der Wechselzone, Frank Wechsel, euer Publisher. Und wir reden über das, was uns die nächsten Tage erwartet, was in den letzten Tagen war. Aber wir möchten, glaube ich, gerne einmal in eigener Sache ein bisschen was erzählen, denn es war eine ganze Menge los bei uns in den letzten Tagen und da sind spannende Möglichkeiten entstanden, die aber auch viele Fragen aufgeworfen haben. Von daher legen wir da gleich mal mit los, aber vorher nutzen wir die Chance und machen noch einen Moment Werbung in nicht eigener Sache. Diese Episode von Carbon Laktat wird nämlich gesponsert von Feels Like. Feels Like hat verschiedene Produkte am Start, die im Sport ihre besonderen Wirkungen haben. Und wir reden heute über den Activation Complex von Feels Like. Das ist ein Roll-On, den man sich 5 Minuten vor dem Training auf die Beine rollt und damit letztendlich so ein bisschen das Warm-Up simuliert. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Das ist tatsächlich sehr spannend. Denn nach wenigen Minuten fühlen sich die Beine irgendwie wärmer und dadurch vielleicht auch ein bisschen beweglicher an, als hätte man sich schon 15 Minuten eingelaufen. Man ist also sofort ready für die Einheit und muss nicht erst reinkommen. Ja, was ihr von Feels Like sicher schon kennt, ist, dass man da auf 100% Wirkstoffe setzt. Das heißt 0% Füllstoffe, keine Stoffe, die irgendwo nur der Kosmetik dienen oder nur dem guten Geruch oder so. Es ist einfach 100% Wirkung. Bei anderen Hitzecremes wird oft nur irgendwie eine Reizung auf der Haut erreicht. Die 34 Wirkstoffe des Activation-Komplex dagegen, die gehen wirklich tief unter die Haut, denn sie aktivieren das Nervensystem und sorgen so für eine bessere Durchblutung und eine bessere Muskelansteuerung. Das heißt, man hat direkt mehr Leistung im Training und da man schon warm ist, auch weniger Verletzungsrisiko. Ja, das wird auch von vielen Profisportlern genutzt. Ja, wir haben da Fußballmannschaften wie Bayern oder Real Madrid oder auch den Patrick Lange, das Real Madrid der Laufstrecken des Ironman. Jetzt schmunzelt Lars.
Auch das, aber es ist wohl wahr, wenn man sich die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza anguckt, dann bestätigt er das einfach wieder.
Ja. Und für euch haben wir natürlich auch ein besonderes Angebot, denn mit dem Code CL10 wie Carbon und Laktat und dann die Ziffern 1 und 0 bekommt ihr 10% Rabatt auf feelslike.sport. Da gibt es eben nicht nur den Activation-Komplex, um den es heute ging, sondern auch viele andere. Also wie gesagt, 10% Rabatt und das Ganze mit 100 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Ihr könnt es also ausprobieren und falls es bei euch nicht funktioniert, bekommt ihr euer Geld komplett zurück. Es besteht also wirklich kein Risiko und wer das Ganze jetzt nicht mitgeschrieben hat oder mitschreiben konnte, der findet die ganzen Infos natürlich auch in den Shownotes. Ja, wir haben auch selbst etwas anzubieten, was zu viel ist für die Shownotes, von daher wollen wir drüber reden.
So ist es. Triathlon Plus ist das Stichwort.
Triathlon Plus, wo Lars auch sehr viel seine Handschrift reingegeben hat in das ganze Thema. Ja, Triathlon Plus ist nicht neu, aber wir haben es neu aufgesetzt, kann man so sagen, glaube ich.
Kann man, glaube ich, so sagen, genau. Inhaltlich wesentlich mehr vorhanden für den Abonnenten, aber sonst, sage ich mal, versuchen wir da auf jeden Fall auch, uns immer wieder weiterzuentwickeln, freuen uns da auch auf Input, wenn es da von außen was kommt, aber ansonsten sind es häufig auch Geschichten, die einfach über die normale Ergebnisberichterstattung hinausgehen, dass wir da in die Tiefe gehen, über den Tellerrand hinausgucken, uns auch bei Studien zum Beispiel immer wieder informieren, wie es da aussieht und wenn es da was Spannendes ist, was irgendwie so der Triathlet, der Allgemeine draußen doch irgendwie mitnehmen kann oder was für uns auf jeden Fall interessant erscheint. So sind es auf jeden Fall Sachen, die wir da ausarbeiten, tiefer reingehen und deshalb auf jeden Fall auch aus unserer Sicht Inhalt ist, der eben pluswürdig ist.
Der pluswürdig ist, der so ein bisschen der Gegenentwurf ist von den vielen Dingen, die nur 2 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne erfordern. Da geben wir uns wirklich Mühe. Ich würde da gerne mal einen kleinen Ausflug machen, warum wir das jetzt gemacht haben. Ja, also wir sind ja ein gewachsenes Haus, was diesen Monat sogar 25 Jahre alt wird, fällt mir gerade ein. Spomedes wird 25. Oh ja, die Party ist auch gar nicht vorbereitet. Aber es sind Dinge gekommen, gegangen, es sind Dinge gewachsen und das hat es manchmal auch etwas komplizierter gemacht. Ja, und wir haben uns einfach nochmal hingesetzt und haben gesagt, wie können wir unser Angebot für den Endkunden so einfach wie möglich halten? Ja, und da haben wir natürlich auch Dinge im Shop wie Merch und jetzt kommt wieder der große Wandkalender und so weiter. Die lassen wir mal außen vor, aber wir haben letztendlich, was wir den Usern draußen anbieten, drei große Modelle und für die haben wir zwei Preise. Es gibt natürlich weiterhin ganz viel freien Content, wie diesen Podcast, wie unseren YouTube-Kanal und so weiter. Aber unsere drei großen Kanäle, wo auch ein Preisschild dranhängt, ist eben Triathlon, das ist Power & Pace und das ist Swim. Und für alle diese drei Kanäle gibt es nur noch zwei Preise, und zwar den Monatspreis und den Jahrespreis. Jetzt mag der eine oder andere denken, ja, ihr habt ja auch noch die Zeitschrift und so. Nein, das ist alles eins. Ja, wir haben nämlich bei Triathlon Plus alles unter ein Dach gefasst, die ganze Verwaltung verschlankt, damit wir uns mehr auf die Inhalte konzentrieren können und damit wir wirklich ein großes Paket für alle anbieten können. Wir sagen ja auch immer, unser Motto ist mehr Triathlon für alle. Und zwar verbirgt sich hinter Triathlon Plus das, was Lars schon sagte, die ganze Content-Welt auf der Website, aber eben zukünftig auch das Print-Abo und auch das Digital-Abo. Das war ja bisher so ein bisschen getrennt. Also man kann unsere Zeitschriften ja auch auf dem Smartphone, auf dem Tablet, im Browser lesen und zwar immer ab Erscheinungsdatum. Und unter dem Dach von Triathlon Plus haben wir gesagt, okay, dann öffnen wir das ganze Archiv. Da sind 30.000 Seiten Triathlon-Geschichte und Triathlon-Geschichten. Das geht bei den Standardausgaben der Triathlon zurück 15 Jahre und bei den Specials sogar noch viel weiter. Und da gibt es also eine ganze Menge zu schmökern. Wenn ich kurz nochmal auf das Preismodell eingehen kann, es gibt eben, wie gesagt, den Monatsbeitrag oder den Jahresbeitrag. Das Triathlon Print-Abo kostete bisher 94,95 Euro und das ist auch der Preis für Triathlon Plus, wo eben die Print-Abonnenten das ganze Digitale dazu bekommen. Eine kleine Preiserhöhung haben wir gemacht bei den Triathlon Plus Jahresabonnements. Die sind nämlich um 5 Euro gestiegen von 89,95 auf eben auch diese 94,95. Das heißt, das ist nur noch dieser eine Preis fürs Jahr 94,95 oder wer das Ganze sehr flexibel haben möchte, 9,95 Euro pro Monat. Nur um auf die beiden anderen Produkte einmal einzugehen, auch bei Power & Pace gibt es nur noch zwei Preise, und zwar 35 Euro im Monat oder 349 im Jahr. Keine Rabatte mehr, wir haben also auch den hohen Preis abgeschafft, um den rabattierten Preis allen zu ermöglichen, also den bisher rabattierten Preis. Wie gesagt, einfaches Preismodell, 35 Euro im Monat oder 349 fürs ganze Jahr, und bei Swim Plus sind es 6,99 Euro im Monat oder 59,99 Euro fürs ganze Jahr. Aber wir reden hier natürlich über Triathlon und Triathlon Plus. Das betrifft ja letztendlich jetzt drei Zielgruppen. Und zwar einmal die, die bisher Triathlon Plus schon hatten. Ja, für die ist es ganz einfach. Die können jetzt quasi sowohl das die digitalisierte Zeitschrift, so nenne ich es mal, mitlesen oder eben auch die Zeitschrift per Post ins Haus bekommen. Für die digitale Zeitschrift muss man sich einmal auf unserer App registrieren, also Android oder iOS oder auf der Website magazin.tri-mag.de einmal registrieren und dann die E-Mail-Adresse, mit der man auch bei Triathlon Plus registriert ist, als Freischaltcode eingeben. Und dann hat man den Zugriff aufs ganze Archiv und bekommt eben zum Erstverkaufstag auch die neue Ausgabe auf sein Digitalgerät geliefert. Wer auch die Zeitschrift ins Haus haben möchte, der muss einmal auf sein User-Profil gehen. Wenn ihr jetzt eingeloggt seid auf irgendeinem Artikel, dann seht ihr oben rechts im Browser oder weiter runtergescrollt im Smartphone ein Feld, wo so verschiedene Admin-Funktionen für euch drin sind. Und wenn ihr da auf euer User-Profil geht, auf eure Kontoinformationen, dann müsst ihr einmal den Haken setzen, dass ihr die Printzeitschrift auch möchtet und eure Adresse einmal kontrollieren oder neu eingeben. Ja, am Anfang haben wir die Adresse nicht erhoben. Die sollte richtig sein. Also achtet da bitte auch drauf, dass man die Adresse auch als Briefträger oder als Postorganisation lesen und zustellen kann. Ich sag mal, bitte nicht alles in klein oder alles in Großbuchstaben, und die Jan-Frodeno-Straße, wenn es sie irgendwo gibt, die hat im Deutschen zwei Bindestriche. Also macht das bitte sehr genau, das erhöht die Zustellwahrscheinlichkeit. Ja, weil wenn ihr da eure Adresse nicht richtig eingibt, können wir nichts dafür. Dann können wir auch nicht nachliefern. Das ist schon eure Sache. Ja, das ist eben das, was man als bisheriger Triathlon Plus Kunde machen müsste. Wenn man bisher Printkunde war, dann habt ihr von uns, wenn wir eure E-Mail-Adresse hatten, beziehungsweise unsere bestehende bisherige Abo-Verwaltung die E-Mail-Adresse hatte, dann habt ihr vielleicht das Mailing bekommen, da ist ein Freischaltcode drin und dieser Freischaltcode enthält eure Abonummer. Und damit könnt ihr euch freischalten oder wenn ihr das Ganze nicht bekommen habt, dann schaut ihr auf trimark.de, dort wo man Triathlon Plus bestellen kann und in der Bestellung werdet ihr irgendwo nach einem Gutscheincode gefragt und dann nehmt ihr eure Abonummer und das ist die Abonummer, die findet ihr entweder auf eurer Rechnung oder auf jeder Ausgabe, die euch per Post zugestellt wurde bisher. Die beginnt immer mit einer 419 und diese ganze Nummer, die enthält eben kodiert auch die Restlaufzeit eures Abos und die wird dann gut geschrieben im Triathlon Plus System. Also ihr bekommt dann die Zeitschrift und Triathlon Plus aus einer Hand und ihr braucht keine Sorge haben, ihr bekommt dann keine Doppellieferung oder so, denn die bisherige Vereinbarung wird dadurch abgelöst. Ja? Also es ist ein Umswitchen und nicht ein Dazubuchen. Ihr braucht auch keine Angst haben, dass an irgendeiner Stelle doppelt bezahlt. Also als Print-Jahresabonnenten zahlt ihr in keinem Fall doppelt, es sei denn, ihr wollt im Monatsrhythmus bleiben, da sage ich gleich nochmal was zu. Aber wenn ihr zum Beispiel in der Schweiz wohnt oder in Österreich oder so, dann habt ihr bisher immer einen Aufpreis bezahlt, das fällt weg. Wir haben also das Ganze nochmal neu uns angeschaut und haben geschaut, wo haben wir welche Kunden und wir wollen das Ganze wirklich für alle transparent zu einem Preis anbieten. Auch übrigens unabhängig davon, ob ihr Print bezieht oder nicht. Ja, also ihr könnt auch sagen, ich bin jetzt ein halbes Jahr irgendwo im Ausland, ich möchte die Zeitschrift gar nicht in meinem Briefkasten haben. Dann nehmt ihr den Haken einfach raus und dann bekommt ihr kein Geld zurück, keine Sorge. Aber auch wenn ihr bisher nur das E-Paper gelesen habt, ihr könnt auch dann den Haken setzen und Print obendrauf bestellen. Und bisher war dieses E-Paper obendrauf auch ein Sonderposten in der Abo-Verwaltung. Das war auf den Print-Abos nochmal ein Zuschlag von 10 Euro. Der fällt auch weg. Das heißt, einige von euch, die zahlen auch weniger als bisher. Wenn ihr das Ganze einlöst, dann landet ihr erstmal in der monatlichen Abrechnung, die aber erst dann greift, wenn eure Restlaufzeit abgelaufen ist. Das heißt, das ist dann noch irgendwo zwischen 0 und 12 Ausgaben Restlaufzeit, die ihr noch in eurem aktuellen Abo-Account habt und die liefern wir euch kostenlos aus. Erst dann würde diese monatliche Abbuchung greifen und ihr bekommt alle eine Nachricht, wie ihr dann zu dem Zeitpunkt auch auf das Jahresabo zum bisherigen Preis aufsteigen könntet oder umbuchen könntet. Wenn ihr noch weder das eine noch das andere hattet bisher, dann lohnt es sich jetzt einzusteigen. Ihr könnt das vielleicht auch erstmal für einen Monat ausprobieren. Es wird ein spannender Monat. Der Ironman Hawaii steht an. Da gibt es auch eine große Ausgabe mit dem Schwerpunkt Ironman Hawaii danach. Und wenn ihr jetzt euch für Triathlon Plus entscheidet, ihr könnt es ja nach einem Monat kündigen, dann habt ihr auf jeden Fall diesen ganzen Monat die komplette Hawaii-Dröhnung, alles, was dann auch hinter der Paywall stehen wird aus der Hawaii-Berichterstattung und die Ausgabe obendrauf. Ihr könnt in den ganzen alten Ausgaben über die Siege der Kienles, Frodenos, Langes, Hawks lesen. Ja, da habt ihr überall kompletten Zugriff drauf. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass ihr nach diesem Monat nicht kündigt, weil wir einfach durch euch motiviert werden, einen guten Job zu machen und wir wollen euch natürlich bei der Stange behalten. Ja. Wenn man das Ganze neu bucht, gibt es drei Möglichkeiten. Monatsabo, Halbjahresabo oder Jahresabo. Das Monatsabo kostet, ich sage jetzt mal gerundet, einen Zehner. Das Halbjahresabo 45 Euro gerundet, das Jahresabo 95. Jetzt könntet ihr sagen, Moment, das Halbjahresabo ist ja günstiger. Nee, das rechnet sich anders. Ihr könnt das einmal abschließen, das Halbjahresabo. Wenn ihr ein Monatsabo das ganze Jahr behaltet, dann seid ihr mit 12 mal 10 Euro dabei, das sind 120. Wenn ihr das Halbjahresabo zunächst bucht, dann zahlt ihr einmal 45 Euro plus 6 mal 10, dann seid ihr bei 105. Und wenn ihr das Jahresabo bucht, dann seid ihr bei 95. Das ist in jedem Fall die günstigste Möglichkeit. Ja, jetzt habe ich eine ganze Menge Monolog gehalten. Ich wollte euch nur noch mal ein paar Fragen, die so aufgetaucht sind, hier beantworten dazu. Wie gesagt, ja, es lohnt sich jetzt umzuschalten, wenn ihr bisher das Print-Abo hattet. Irgendwann werden wir euch umschalten, weil wir natürlich das Ganze auch als Chance sehen, direkter mit euch in Kontakt zu treten, euch auf einer Plattform zu verwalten, ohne externe Abo-Verwaltung, wo ihr dann teilweise im Callcenter landet, die nicht über das aktuelle Triathlon-Geschehen Bescheid wussten und so. Also das wollen wir alles vereinfachen. Das heißt, irgendwann werden wir euch schon alle umswitchen. Je eher das tut, desto eher habt ihr natürlich alle Vorteile, die in dem Paket drin sind. Wie gesagt, eure Restlaufzeit wird in jedem Fall übernommen. Ihr bekommt keine Doppellieferungen, keine Doppelrechnungen. Der Stichtag für den Export der Postadressen an die Druckerei, das ist nochmal ganz wichtig, der ist in jedem Monat der 5. Das heißt, ihr habt jetzt noch ein paar Tage Zeit, diese Woche das mal abzuschließen, auszuprobieren, dann seid ihr auf jeden Fall im Versand der Ausgabe, die nach dem Ironman Hawaii erscheint, mit dabei. Das E-Paper habt ihr in Anführungszeichen ab sofort, da gibt es ein paar Schnittstellen, die da greifen. Es dauert bis zu 60 Minuten, bis ihr da fürs E-Paper freigeschaltet werdet. Wie gesagt, euer Freischaltcode ist eure Mailadresse, mit der ihr auch bei Triathlon Plus registriert seid. Ja, das ist eben das, was alles neu ist bei uns. War jetzt vielleicht ein bisschen Fille, aber wie gesagt, wir haben uns da Gedanken gemacht. Wir wollen euch die ganze große Triathlon-Welt anbieten in einem Paket, was überschaubar ist vom Preis her. Ein Zehner, das ist so viel wie zwei Energieriegel, kann man fast sagen. Und dafür liefern wir, glaube ich, eine ganze Menge und dafür setzen wir uns tagtäglich hier und eben ab morgen auch in Kailua Kona ein. Puh.
So ist es, aber auf jeden Fall viel Content, viel Triathlon aus einer Hand, wie wir es eh schon die ganze Zeit machen. So aber für jeden erreichbar. Von daher auch aus Hawaii, wunderbares Paket.
Ja, und wir denken das Ganze durchaus in Stufen. Wir haben jetzt eine neue Stufe gezündet. Die nächste Stufe, die wir zünden, ist dann wieder eine Content-Stufe. Es wird auch Webinare geben. Es wird Live-Veranstaltungen geben. Also da steckt noch eine ganze Menge unter der Haube, was wir nach und nach ausrollen. Jetzt war erstmal das technische Ausrollen ganz wichtig. Und ja, da haben wir, glaube ich, jetzt eine ganze Menge zu erzählt.
So ist es. Also, auf zum Triathlon-Geschehen, oder?
Auf zum Triathlon-Geschehen. Lars, was ist los? Was war los?
Ja, spannendes Wochenende auf jeden Fall für alle Triathlon, männlichen Kollegen. So die erste Möglichkeit, sich nach dem Ironman oder nach der Ironman-Weltmeisterschaft Nizza schon direkt für Hawaii zu qualifizieren und auch.
Du musstest ja nicht.
Ich musste nicht und Kasper Stornes musste sich auch nicht qualifizieren. Wir sind da in einer absolut guten Position, wobei man dazu sagen muss, ich weiß nicht, Kasper Stornes, bei dem ist es wahrscheinlich noch sicherer, bei mir. Ich habe noch keine Anmeldung zu Hause oder in mein E-Mail-Postfach bekommen. Da warte ich also noch drauf. Das kann vielleicht noch dauern bis November, Dezember, aber es wurde auf jeden Fall bei der Siegerehrung gesagt, dass alle Starter oder alle Altersklassen-Weltmeister sich für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert haben. Wobei ich da gar nicht weiß, ob die dann eingeladen werden oder auch das Startgeld oder die Startgebühr zahlen müssen.
Ich glaube, es ist ein Startrecht ohne, also zahlen muss man schon noch, denke ich mal.
Ich lasse mich überraschen. So oder so habe ich auf jeden Fall bis dahin noch die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Ebenso wie Kasper Stornes, aber der ist eben schon direkt qualifiziert. Ja, und somit hatten die männlichen Kollegen nach 2 Wochen direkt die Möglichkeit, sich eben beim Ironman Chattanooga zu qualifizieren. 2 Wochen danach, Sam Long hat es genannt, so diese Double Dirty Dog, so ungefähr, also eine kleine Schweinerei zum Abschluss der Saison. Wer diese kleine Schweinerei genutzt hat, ist Cameron Worth. Cameron Worth, ja, für seine vielen Starts bekannt. Es war jetzt auch in diesem Jahr seine 4. Langdistanz. Für wie viele er dann letztendlich gemeldet war, bleibt nochmal eine andere Sache, glaube ich. Aber beim Ironman Texas 8. geworden, Ironman Frankfurt 9. und dann eben bei der Ironman Weltmeisterschaft in Nizza 21. Nicht ganz so die Ergebnisse, die er sich über das Jahr wahrscheinlich erhofft hat. Da kann man auf jeden Fall aufs Vergangene gucken. Da waren seine Langdistanzen definitiv konstanter. Hat da auch 4 gemacht. 3. in Südafrika, 3. Vitoria-Gasteiz. Da hat er sich ja dann qualifiziert für Hawaii. Hawaii, überragender Siebter geworden, glaube ich, mit einem Ergebnis, wo viele nicht mit gerechnet haben, auch extrem gut gelaufen, mit einer 2,50 im vergangenen Jahr, und dann wurde er noch Achter beim Ironman Cozumel. Auf jeden Fall, er hat alles in die Waagschale geworfen und man muss sagen, er wurde belohnt, wenn er sagt, dass dieses Dirty Duck Double, wie Sam Long gesagt hat, eben schon echt eine richtig harte Sache war und er alle Körner, die er noch so im Körper hatte, bis zum Ende der Saison jetzt ausgespielt hat. Und wenn man ihm jetzt Glauben schenken darf, ist jetzt wirklich Schluss. Aber es ist nicht so, wer jetzt irgendwie denkt, naja, den zweiten Platz hat er da geschenkt bekommen, auf gar keinen Fall, weil die Besetzung war vielleicht vom Papier her nicht die stärkste, wenn man sich so die Namen anguckt, aber dennoch war es so, dass eben die ersten vier genau die waren, die auch den schnellsten Bikesplit gefahren sind. Cameron Worth erneut unter 4 Stunden, muss man einfach den Hut für ziehen, wenn man die 180 Kilometer unter 4 Stunden schafft. 3:59.05, damit der schnellste, gefolgt von Rasmus Svenningsen, der Schwede, war am Ende auch der Sieger, und Trevor Foley und Jesper Svensson waren dann jeweils die dritt- und viertschnellsten auf der Radstrecke mit 4:12 beziehungsweise 4:02.59 für Jesper Svensson. Wenn man sich einmal so die Zeiten anguckt, sind die wirklich verdammt schnell. Und dann schaut man einmal so ein bisschen weiter nach hinten, wie es so im gesamten Rennverlauf war. Und diejenigen, die dann so folgten, waren Torbendik Madsen mit einer 4:05.03, also schon knapp 2 Minuten beziehungsweise 5 Minuten langsamer oder fast 6 Minuten langsamer als Cameron Worth. Und da kann man echt einfach sagen, die haben das Feld auseinandergefahren. Also wirklich beeindruckend, wie das da war. Und Cameron Worth musste sich eben, ist als erster in die Wechselzone gegangen, Rasmus Svenningsen hinterher. Und wer Rasmus Svenningsen eventuell nicht ganz so kennt, also ich finde, es ist so ein Name, der schon ewig irgendwie, für mich ewig mitschwingt.
Also ich glaube, der ist auch schon an diesem Gerät oft mitgeschwungen. Das war, glaube ich, so für Simon einer der zukünftigen Hawaii-Podiumskandidaten immer, und dann hat man irgendwie lange nichts gehört.
Ja, also seit 2019 Profi, auch erst, kann man eigentlich, finde ich, sagen, so 32 Jahre alt, also dafür, dass man den irgendwie schon als alten Hasen betitelt, ist er echt noch ziemlich jung. Hat schon einmal eine Hawaii-Qualifikation gehabt, nämlich mit dem Sieg im vergangenen Jahr beim Ironman Südafrika in Hawaii oder auf Hawaii. Hat es dann nicht so ganz funktioniert, auch verletzungsbedingt, nur 33. geworden. Und diese Verletzung hat er eben wirklich bis in dieses Jahr reingeschleppt. Versucht beim Ironman 70.3 Valencia gut reinzukommen und gut zu starten, aber da eben immer noch ziemlich verletzungsbedingt weit nach hinten durchgereicht worden, auch nicht ganz so die Dynamik beim Schwimmen mitgehen können. Auf jeden Fall da nicht ganz so an die Leistung anschließen können, die er sich wahrscheinlich gehofft hat. Da ist er 17. geworden, auch weit von seinen von seinen extremen Bike-Werten entfernt, weil man muss sagen, Rasmus Svenningsen, und deshalb ist, glaube ich, er auch so einer, den Simon so auf dem Schirm hat, ist einfach eine absolute Granate, was das Radfahren angeht. Und da hat Simon Müller, unser Kollege, eben auch schon Anfang des Jahres mal eine Rolleneinheit von ihm analysiert. Und wer so ein bisschen Rolleneinheiten kennt, der weiß, dass so ab 90 Minuten sicherlich schwer wird und ab 2 Stunden eigentlich schon der absolute Horror ist. Aber Rasmus Svenningsen denkt sich, naja, was 2 Stunden funktioniert, kann auch 4 Stunden funktionieren, und ist dann einfach mal, ja, 4:30 auf der Rolle gewesen, 4 Stunden bei 350 Watt und ein bisschen mehr gefahren, und das Ganze 90% in der Aero-Position. Also da weiß man, was da für Kräfte walten. Und eben, wie gesagt, jetzt beim Ironman Chattanooga hat er es komplett unter Beweis gestellt. Knapp hinter Cameron Worth, der zweitschnellste auf dem Rad. Und dann im Gegensatz zu sonst, wo er auf Instagram schreibt er, dass er das Rennen mal ein bisschen taktisch angegangen ist. Schon nach dem Schwimmen. Er hat gemerkt, dass Cameron Worth und Trevor Foley hinter ihm sind und hat dann direkt ganz schön viel Druck auf dem Rad gemacht. Cameron Worth konnte die Lücke schließen. Eben gemeinsam auf die Laufstrecke gegangen und Rasmus Svenningsen ist ihm dann so ein bisschen davongelaufen, hat die Lücke aufreißen lassen und auf den letzten 15 Kilometer wusste er eigentlich, dass der Sieg ihm gehört, auch wenn ihm dann ab Kilometer 30, wie er sagt, so ungefähr die Räder vom Wagen gefallen sind. Aber dadurch sind Rasmus Svenningsen und Cameron Worth eben qualifiziert. Trevor Foley, der noch von hinten ankam und richtig Druck gemacht hat, war knapp eine Dreiviertelminute langsamer als Cameron Worth in der Gesamtzeit. 7:34:27 für Rasmus Svenningsen, 7:35:49 für Cameron Worth und Trevor Foley dann mit der Podiumskomplementierung eben 7:36:42. Also es lag alles extrem eng zusammen, aber damit ist es mal so, dass Cameron Worth mit seinen aktuell 42 Jahren die Quali schon ziemlich früh in der Tasche hat, muss man sagen.
Das ist ja sicher auch das Ziel, wenn man so kurz nach der diesjährigen Ironman-Weltmeisterschaft ein Qualifier-Rennen als Profi in Angriff nimmt. Wer es wieder nicht geschafft hat, ist Florian Angert.
Ja, das stimmt. Man muss aber dazu sagen, im Verhältnis zu sonst hat er wirklich mal komplett, oder was heißt im Verhältnis zu sonst, im Verhältnis zu den vergangenen Rennen, wo er nicht immer ganz an seine extremen Stärken anschließen konnte, die man so kannte, dass er wirklich so ein richtig guter Schwimmer ist, vorne im Frontpack rauskommt, hat er jetzt einfach mal gezeigt, dass es vielleicht doch so dieser aufstrebende Ast ist, den er da aktuell erwischt hat, weil beim Ironman 70.3 Tallinn ist er ja Dritter geworden. Mhm. Und hat jetzt einfach gezeigt, dass da ja mit der Schwimmzeit, gut, die Schwimmzeiten kann man nicht ganz so nehmen, 3,8 Kilometer ist er jetzt in 37:42 geschwommen. Also,
ui!
Man muss sagen, Chattanooga ist ein Punkt-zu-Punkt-Schwimmen, schön mit der Strömung.
Im Fluss, ja. Mhm.
Genau, aber eben da wirklich komplett vorne weggeschwommen als Erster aus dem Wasser, first of the water. Was vielleicht da noch nicht ganz so funktioniert hat, war dann, dass so dieses starke Radfahren, das von ihm ja eigentlich auch damals, wo er Fünfter in St. George wurde, noch sehr gut praktiziert hat, immer noch nicht ganz so konstant da ist. Da sind ihm die anderen einfach so um die Ohren gefahren.
Ja, also jetzt mal schnelles Schwimmen hin oder her, 7:49 die Endzeit, das muss man sagen, das ist eine solide Zeit. Das war mal Weltklasse, aber da sieht man einfach, wie sich dieser Sport entwickelt hat. Da ist er dann doch eine Viertelstunde vom Sieg entfernt und eben auch auf Platz 6 fernab der Slots. Also da hat sich der Sport weiterentwickelt und da hoffen wir, dass er da wieder anschließen kann. Das war sicher irgendwie das Ziel, nachdem es eben für Nizza nicht gereicht hat, jetzt zu frühen Zeichen zu setzen. Und ich glaube, wir sehen diesen aufstrebenden Ast, ja, und die Saison ist noch lang und es gibt noch viele Qualifier. Aber er hätte sich natürlich genauso wie wir gefreut, wenn er da jetzt früh den Flock eingesetzt hätte.
Keine Frage, so eine frühe Qualifikation, gerade jetzt direkt nach der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza, ist schon so eine Sache, die man sich wünscht, die man auch jedem Profi wünscht. Da kann man wirklich nur hoffen, dass er irgendwie dran bleibt. Und wie du sagst, also die Zeiten haben sich einfach extrem entwickelt, muss man sagen. Auch ein Marathon von der 2:54, je nachdem, wie der Kurs ist. Aber wenn man sich anguckt, dass ein Arnaud Guillot, der Fünfter wird, eine 2:43:16 läuft, dann sind einfach so die 2:54 ja nicht so, dass man da komplett konkurrenzfähig ist, wenn es auf der zweiten Disziplin zum Beispiel auch nicht ganz funktioniert. Dennoch, sechster Platz, gut nach vorne gekämpft, muss man sagen. 7:49 muss man auch erstmal fahren. Zweiter Deutscher auf jeden Fall mit Vincent Grösser, auch ein Jungprofi, würde ich behaupten, hat sich da ziemlich gut platziert in dem Feld, Neunter geworden. Eine 4:09, also gar nicht so extrem distanziert worden von Cameron Worth mit 10 Minuten. Da ist er so in dem Pack mit dabei, was dahinter kommt. Florian Angert ist eine 4:13 gefahren, also da sieht man eigentlich schon, dass da wahrscheinlich auch eine kleine Freude auf jeden Fall bei Vincent vorhanden war, auch wenn da das mit der Qualifikation nicht funktioniert hat.
Mhm. Aber auch da gilt, die Saison ist ja noch lang und wir haben es ja gerade im letzten Zyklus gesehen, die Saison hat auch einige Überraschungen immer mal wieder parat. Ja, also
der Qualifikationszeitraum im kommenden Jahr geht ja auf jeden Fall noch eine Weile. Da Zwischen ist noch ein sehr langer Winter, in dem man seine Schritte machen kann, keine Frage. Und dann mal schauen, in welche Richtung es da noch geht.
Ja.
Für diesen Zyklus oder für diese Saison haben wir auf jeden Fall noch mit dem letzten Qualifizierungsrennen eben Australien am 7. Dezember. Und dann haben wir auf der Langdistanz eben noch Cozumel Arizona, Cozumel und Australien haben wir quasi noch als Langdistanzmöglichkeiten. Davon auch zwei Meisterschaften. Das heißt, wir haben vier Plätze in Cozumel, vier Plätze in Australien und auch drei Plätze in Arizona. Also dieses Jahr, wenn man möchte, kann man auf jeden Fall da noch seinen Hut in den Ring werfen und ordentlich um Plätze mitkämpfen.
Ja, Arizona ist ein Rennen, das zum letzten Mal stattfindet, da stößt man immer wieder in den USA auf die gleiche Problematik. Da werden Rennen angesiedelt in jungen, wachsenden Communities und dann wachsen die so schnell, dass es irgendwann nicht mehr möglich ist, in diesen ganzen Wachstumsgebieten, Baustellen und so weiter eine Strecke genehmigt zu bekommen. Das haben wir in St. George erlebt, das ist jetzt in Arizona auch der Fall. Eigentlich sehr schade. Arizona, ja, da gab es so verschiedene Stimmen. Die einen haben gesagt, geiler Wüstenkurs, die anderen haben gesagt, langweiliger Autobahnkurs. Es hat letztendlich auf einer Autobahn in der Wüste stattgefunden. Das kann man so oder so sehen oder mögen oder nicht, aber Ironman ist da auf jeden Fall sehr einfallsreich, auch neue Rennen zu finden. Da sind jetzt gerade auch ein paar neue verkündet worden, weltweit. Jetzt in Vietnam gibt es die erste Langdistanz von Ironman, dann gibt es im nächsten Jahr Oman als Langdistanz. Also da tut sich gerade einiges.
Genau, und in Europa sind ja auch noch welche dazugekommen, zum Beispiel mit dem Ironman Vichy oder eben Victoria Gasteiz, beziehungsweise das bleibt eine Langdistanz und da wurde noch die Mitteldistanz auf jeden Fall für die Age-Gruppe Gruppe dazugenommen. Also man sieht auf jeden Fall, dass auch so der Markt in Europa, gerade so in Spanien und Frankreich, da ziemlich boomt und da zwischen Mittel- und Langdistanz dann noch aufgestockt wird, damit quasi so Doppelvergaben sind, damit da nicht nochmal mehr irgendwie andere Strecken gesperrt werden muss. Aber letztendlich beim Ironman Hamburg haben wir auch immer die Frage, wie die Radstrecke genehmigt wird.
Also, oh, da gab es ja wieder eine Lokalpresse. Ironman Hamburg vor dem Aus, vor ein paar Tagen. Ja,
genau, aber mit der Überschrift Radrennen ohne Genehmigung, Ironman vor dem Aus.
Ja.
So muss man sagen. Ja, ist, glaube ich, eine andere Diskussion, aber da wissen wir, glaube ich, aus Deutschland einfach, dass so eine Streckenfindung eben nicht, oder sagen wir so, die Streckenfindung ist wahrscheinlich leicht, nur die Genehmigung ist eine schwierige. Und da steht es nicht nur in Deutschland immer unter einem großen Fragezeichen, sondern auch in Ländern wie Amerika.
Es ist immer eine riesengroße Interessenabwägung. Ja, jetzt kam gerade letzte Woche die Meldung, dass der Hamburg-Marathon ausverkauft ist und kurz vorher liefen die Übertragungen aus Berlin mit 55.000 Läufern allein auf der Marathonstrecke und mit den ganzen Side-Events 80.000 Leuten. Und das legt so eine Stadt lahm und dann hat man natürlich als Triathlon-Veranstalter gesagt, ja, wir kommen hier mit 2.500 oder vielleicht 3.000 Leuten nicht so einen ganz großen Fuß in der Tür, wenn es darum geht, wie viel Geld bleibt denn in der Stadt und wie viel Übernachtungen werden dadurch generiert und so. Ja, also da hat Triathlon schon auf der Ebene einen etwas schweren Stand und wir kriegen ja die ganzen Diskussionen hier mit. Ja, da gibt es dann den Gastronom, der an einem wichtigen Sommersonntag keine Einnahmen hat, weil sein Restaurant nicht erreichbar ist. Da muss man irgendwie Wege finden und Kompromisse finden. Ich glaube immer, eine Stadt, die ein großes Ausdauer-Outdoor-Sport-Event beherbergt, die zeigt damit, wie lebenswert sie ist. Ja, ich meine, wir schwimmen hier in der Alster. Ja, das gibt's sonst nicht. Gut, da mag auch die Ruderlobby eine Rolle spielen. Da hast du mehr Insights. Aber das ist einfach ein Aushängeschild für so eine Stadt und man muss das immer durch verschiedene Brillen sehen. Das werden wir auf jeden Fall bis zum 31. Mai sehr, sehr oft noch tun, weil das stimmen wir hier in Hamburg ja ab über Olympia, ja oder nein. Die Münchner sind ja jetzt schon dran und im Oktober und Rhein-Ruhr stimmt auch noch ab. Berlin lässt lieber erstmal gar nicht abstimmen, so wie ich es gehört habe. Also wir werden noch sehr, sehr viel über den Wert des Sports in urbanen Räumen reden müssen, glaube ich, in nächster Zeit.
Ja, aber wie du sagst, wo hat man schon mal die Chance, mitten in der Stadt den Triathlon zu starten oder eine Langdistanz zu starten und auch zu beenden?
Also ja.
Das gibt es nicht häufig. In Frankfurt zum Beispiel muss man auch außerhalb starten, wobei ich jetzt gerade in Frankfurt war und habe auch gedacht, boah, wenn man hier jetzt im Main, auch wenn der Main jetzt nicht so einladend aussah zum Schwimmen, muss ich sagen, aber wenn da direkt die Schwimmstrecke wäre, wäre auch irgendwie, dann wären fast Pariser Verhältnisse irgendwie, vielleicht auch von der Wasserqualität, aber einfach mal so direkt auch in der Stadt dann schwimmen, von da aus starten, hätte auch irgendwie was.
Ja, ich glaube, es ist ja so ein bisschen nach außen sichtbar. In Frankfurt, wenn man da seine Startunterlagen abholt, dann bekommt man immer auch Werbung von der Stadt Langen für die drei Bäder, die sie haben. Ich glaube, drei sind es irgendwie. Es ist das Bad, was direkt an die neue Stadthalle Langen in einem Gebäudekomplex grenzt, wo wir demnächst unsere Sailfish Night of the Year feiern werden. Letzter Samstag im November. Ticketverkauf ist gestartet. Also wir werden da sein. Ich hoffe, ihr auch. Und dann hat man den Langener Waldsee und ich glaube, dann gibt es noch ein Freibad und die machen da Werbung, weil wir Triathleten sind auch in Langen nur zu Gast und das auch nur sehr früh morgens. Ja, und natürlich haben viele Triathleten den Wunsch, dass man das Ganze kompakter macht und dass man im Main schwimmt vor dieser tollen Kulisse. Das geht auch sehr, sehr oft, aber wir kennen es aus Paris, da waren auch oft die Wasserwerte okay und dann gab es auf einmal Olympia und die Wasserwerte waren nicht mehr okay. Und das ist eben auch eine Gefahr, die in Frankfurt droht, dass man gerade in der Woche vorm Rennen heftige Regenfälle hat, die stärker sind, als die Kanalisation es schaffen kann. Und wenn dann erstmal irgendwas von den Straßen überschwappt in den Main, dann ist er nicht mehr schwimmbar. Und dann möchte ich nicht der Veranstalter sein, der in Langen anfragt, hey, können wir doch. Ja, und das hat sicher eine politische Dimension auch und das ist nicht so einfach, wie wir uns das manchmal vorstellen. Ja, und in Paris haben wir einfach eine ganze Menge gelernt, was wie funktionieren kann und was wie auch nicht funktionieren kann.
Und selbst wenn die Werte stimmen, dass es den Sportlern danach auch nicht so gut geht. Also genau. Ich stelle mir nur mal vor, wenn man sich in Frankfurt qualifiziert, wie zum Beispiel in diesem Jahr und dann keine drei Wochen oder vier Wochen später die Ironman-Weltmeisterschaft sein soll, man aber erstmal mit zwei Wochen, keine Ahnung, irgendein Infekt oder sonst was zu Hause liegt, den man sich im Main eingefangen hat, wäre jetzt auch nicht unbedingt die beste Variante.
Stell dir vor, du qualifizierst dich und kannst am nächsten Moment nicht zur Slotvergabe, weil du auf dem Pott sitzt. Ne?
Also. oder so. Also es gibt da unterschiedliche Szenarien, die nicht unbedingt gut ausfallen könnten.
Ja. Von daher freuen wir uns als Hamburger über dieses Privileg, dass wir an letztendlich drei Tagen im Jahr als Triathleten plus das Schwimmen, die es ja auch noch gibt, immer in den Tagen vorher, hier wirklich in unserer Badewanne in der Alster schwimmen können. Und wir sind sehr gespannt, was sich daraus noch entwickelt. Ja, wir haben ja schon tolle Präsentationen gesehen, wo eben diese Alster, eben unsere Schwimmstrecke, die Location für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele sein soll, mit 5 runden Pontons, die verschiebbar sind, die auf der Alster schwimmen, die Ringe symbolisieren und rundherum stehen die Zuschauer und feiern mal eine Eröffnungsfeier ganz anderer Art.
Also ich fände es grandios. Ich meine, ich war leider nicht dabei bei den Olympischen Spielen 2012. Ist ja die MS Europa aus London hier nach Hamburg gefahren mit einem Großteil der Olympiateilnehmer, die hier auf dem Rathausplatz den Riesenempfang hatte. Und da weiß man auch, oder wenn man sich noch die Bilder anguckt, was hier abgegangen ist und vielleicht mal ein paar Sportler fragt, was auf der MS Europa abgegangen ist. Aber
redest du über die Hockey- oder die Handballmannschaft?
Da gab es einige auf jeden Fall. Aber wie wirklich der Empfang war und wie begeistert die Zuschauer oder beziehungsweise die Hamburger hier am Rathausmarkt waren, also es war unglaublich und wenn dann sowas auf der Alster stattfinden könnte, also ich fände es überragend.
Ja, ich meine, wir sind ja da richtig gut aufgestellt. Die Hamburger Olympialeitung wird ja von einem Rotfinisher, die Olympiabewerbung wird ja von einem Rotfinisher geleitet, von Steffen Rülke, der vorher der Sportchef im Innenministerium unter Nancy Faeser war, der richtig Ahnung hat von der Materie und dessen Herz auch für den Triathlon schlägt. Und besser kann es nicht sein. Und wir sind sehr gespannt, ja. Also ich mag parteiisch sein, aber ich glaube, ich werde das vor dem 31. Mai für die Hamburger nochmal genau erklären, warum wir Olympia brauchen.
Sehr gut.
Ich war ja auch auf der Gegenveranstaltung. Ich war ja in der Höhle der Löwen auf einer Veranstaltung der Linken neulich.
Okay, und da wurde auch über die Olympischen Spiele diskutiert?
Es ging nur um das Thema, ja. Also klar, die Linke ist dagegen, ja, also momentan stimmen wir über zwei andere Dinge ab, wo die Linke dafür ist. Das ist einmal das bedingungslose Grundeinkommen als Test hier in Hamburg und das andere ist ein Klimapaket, was sich sehr schön liest, aber was man genau hinterfragen muss und was politisch eigentlich auch nur von der Linken mitgetragen wird. wo viele die Machbarkeit anzweifeln. Und das wird auch bei Olympia, werden natürlich alle Fraktionen irgendwie zur Stellungnahme gebeten. Und die Linke hat eine Eröffnungsveranstaltung quasi für ihre Gegenkampagne gemacht. Und ich war dabei im Rathaus, in der Hoffnung, dass ich nie erkannt werde. Nein, ich wollte mir einfach das mal anhören. Also es gibt sicher nachvollziehbare Argumente und es wurde hochgezogen an dem Thema der Obdachlosen, am Beispiel Paris, ja, wo sicher nicht alles richtig sauber gelaufen ist und wo wir erwarten müssen, dass es auch in L.A. eins der zentralen Themen wird. L.A. hat nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 50 und 100.000 Obdachlose, die natürlich nicht auf den Straßen liegen sollen, wenn Olympia da ist. Und da kann man nur hoffen, dass man auch aus der Anti-PR, die Paris da gemacht hat, gelernt hat und diesen Menschen vielleicht neue Möglichkeiten in irgendeiner Form bietet und sie nicht einfach nur mit Bussen in die Wüste fährt. Ja? Und
das gab es ja in Rio auch schon.
Ja, ja.
Also wenn man sich da angeguckt hat, was sie da dann mit den Favelas gemacht haben oder versucht haben, die irgendwie abzuschotten und wie viel Militär dann da auch unterwegs war, damit eben dieses Bild gewahrt wird.
Das ist
wahrscheinlich der falsche Schritt. Da muss man auf jeden Fall schauen, dass das irgendwie besser geht oder dass man da Alternativen findet, keine Frage.
Ja, also Rio, es hieß immer Copacabana, gefährlichster Ort der Welt und so. Und ich habe extra ein IOC-Pressehotel gebucht für viel Geld damals, weil da vor der Tür der Shuttlebus zu den Olympic Venues gehalten hat, damit ich nicht mit meiner teuren Fotoausrüstung auf dem Rücken durch das Viertel Copacabana gehen musste und am Ende, ich musste es ein paar Mal und die Straßen waren leer und das hatte Gründe, ja.
Na, es gab auf jeden Fall keine Probleme.
Ja, genau. Ne? Also ja, das war jetzt natürlich ein plakatives Beispiel und sonst wird immer das Thema Umweltschutz und so weiter, Umweltschutz und Menschenrechte natürlich hochgezogen, aber ich sag mal, wer für Umweltschutz und Menschenrechte bei Olympia ist, denn die Linke Hamburg oder auch andere Organisationen in Deutschland werden Olympia nicht verhindern können. Olympia wird irgendwo stattfinden. Und zwar irgendwo. Und dann können wir froh sein, wenn wir Umweltschutz und Menschenrechte aus globaler Sicht sehen, wenn sie hier stattfinden und nicht in Saudi-Arabien oder sonst was.
Keine Frage.
So, genug Politik gemacht.
Ne? So, zurück nach Chattanooga. Da gab es noch eine Riesenüberraschung. Und zwar Anna Pabinger wird wahrscheinlich kaum jemandem in Deutschland was sagen. Aber die Österreicherin hat sich den Sieg geholt. Und das mit einer ziemlich beeindruckenden Manier. Und zwar mit gut 15 Minuten Vorsprung. 20 Minuten schneller gelaufen als die zweitplatzierte Judy Robertson, die mittlerweile auch 40 Jahre alt ist, die Amerikanerin. Anna Pabinger ist 36 und zweifache Mutter und hat beim Ironman Chattanooga ihre erste Langdistanz überhaupt bestritten und dann gleich den ersten Platz sowie die Hawaii-Quali eingetütet. Sowieso erst seit dem vergangenen Jahr Profi-Triathletin, dieses Jahr schon mit etlichen Podiumsplätzen beim Apfelland-Triathlon, Challenge St. Pölten und Truma-Triathlon wurde sie jeweils Zweite. Dann hat sie beim Austrian Triathlon Half den Sieg geholt, als in dem Sinne auch Staatsmeisterin über die Mitteldistanz und hat jetzt mit dem Ironman Chattanooga auch direktes Ticket für die Ironman WM auf Hawaii gesichert und darf sich ziemlich darüber freuen und er war deutlich schneller als alle anderen eben.
Ja, das ist krass, ja. Jetzt, ich meine, wir haben ja schon einige Male über Lisa Perterer gesprochen. Kommt es nächstes Jahr zu einem Duell auf dem Ali Drive? Das ist ja noch zu früh gegriffen, ja.
Ist vielleicht ein bisschen zu früh gegriffen, aber mit der Entwicklung, die jetzt da auf jeden Fall entstanden ist in diesem Jahr mit den Podiumsplätzen, letztes Jahr eben noch ohne Podiumsplatzierung, kann man schon sagen, dass da die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Aktuell auch wenn man die PTO-Rangliste jetzt nicht mehr ganz so nehmen kann, wenn gerade in den vorderen Platzierungen, aufgrund dessen, dass da einfach mit den T100-Rennen wesentlich mehr Punkte zu holen sind, aber Anna Pabinger oder auch Lisa Maria Donauer, Gabriele Maria Oppmann, alles Namen, die so aus dem österreichischen Triathlon auf jeden Fall bekannt sind, waren bis jetzt nicht in der T100 unterwegs, so kann man auf jeden Fall sagen. Ist Anna Pabinger mit dem zweiten Platz aktuell so im österreichischen Ranking hinter Lisa Perterer auf jeden Fall eine, die man vielleicht so ein bisschen gerade so im deutschsprachigen Raum da auf dem Schirm haben könnte, die ja für ein bisschen Stimmung an der Strecke vielleicht sorgt, aber mit 36 natürlich auch wenn man es jetzt auf die anderen Athletinnen betrachtet, nicht mehr die ganz junge Athletin, die da den Profischritt gewählt hat, aber dennoch ziemlich beeindruckend, gerade so direkt bei der ersten Langdistanz als Profi-Triathletin sich da den Slot zu holen.
Ja.
Also, Hut ab.
Jetzt reden wir schon über Kona 26. Dabei geht's ja morgen erst los. Kona 25 steht vor der Tür.
Kona 25, ja. Alle so langsam trudeln auch alle Profi-Triathletinnen ein. Ich hatte mit einer Vielzahl von deutschen Athletinnen Kontakt, die jetzt in den letzten 3-4 Tagen da angekommen sind. Eine Athletin ist gerade unterwegs mit Henrike Güber. Julia Scala ist gestern angekommen. Also da ist jetzt so langsam das Reinkommen, die Anpassung für die Temperaturen sowie die Zeitumstellung. Und da darf man, finde ich, schon gespannt sein, weil es sind echt viele deutsche Athletinnen dabei. Vielleicht nicht alle mit den ganz großen Ambitionen, da in die ersten drei Plätze irgendwie mit einzugreifen. Aber dennoch finde ich es extrem spannend, so die Geschichten, wie sich wer qualifiziert hat, wie da die eigenen Voraussetzungen sind. Eine Vielzahl von denen sind einfach Profi-Triathletinnen neben einem Vollzeitjob, muss man einfach sagen. Also Henrike Güber, Polizistin, Leonie Conchala, Ärztin. Also das sind so Punkte, da muss man erstmal Profitum und eben auch den Job irgendwie unter einen Hut bekommen. Und umso beeindruckender finde ich es, dass sie das geschafft haben, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und auch wenn es, finde ich, so von außen teilweise, habe ich so den Eindruck, so ein bisschen belächelt wird, ja, was macht die denn da? Muss man erstmal sagen, feier mal irgendwie deinen 50. Geburtstag und lad mal ein paar Freunde ein, dann sind 50 Leute schnell erreicht oder eine Hochzeit und unter den 50 besten Langdistanz-Triathletinnen der Welt befinden die sich einfach und damit zurecht. Und das ist, finde ich, schon eine extrem beeindruckende Leistung. Und dann entscheidet wahrscheinlich bei vielen die Tagesform, ob es in die Top 20 reingeht, auch wie weit vorne eventuell mit zu vielen Körnern geschossen wird, schon am Anfang. Und ich glaube, auf Hawaii kann extrem viel passieren. Deshalb finde ich auch solche Geschichten und Situationen extrem spannend und blicke da auch ja ziemlich mit einer großen Vorfreude so in Richtung der kommenden 1,5 Wochen.
Ja, wir sprechen natürlich mit allen von Ihnen. Teilweise findet ihr das dann auf YouTube, teilweise auf trimark.de. Wir haben schon mit allen eigentlich irgendwo Kontakt. Es wird Pressekonferenzen vor Ort geben. Wir sind vor Ort. Hoffentlich, ich verfolge gerade so zwei parallele Ereignisse mit hoher Spannung und weiß noch nicht, ich hoffe, dass sie beide noch ein bisschen sich verzögern. Das eine ist der angekündigte Warnstreik bei der Lufthansa und das andere ist der bevorstehende nächste Ausbruch des Kilauea. Ja, also beides in steter Regelmäßigkeit. Der Kilauea ein bisschen öfter. Der ist nämlich seit Dezember letzten Jahres bisher 33 Mal ausgebrochen und die Prognose aktuell ist, dass innerhalb der nächsten 48 Stunden die 34. Episode startet. Jede Episode ist so ein bisschen unterschiedlich. Die spektakulären zeigen Lavafontänen von 300 Metern Höhe. Das muss man sich mal vorstellen. Da spritzen geschmolzene Steine 300 Meter in die Höhe und machen einen Riesenkrach dabei. Und es dampft und glüht und da muss ich hin. Ja, also das muss ich sehen. Das ist einer der größeren Ausbrüche des Kilauea. Nicht ganz so spektakulär, in Anführungszeichen, wie ich glaube 2018 war es, wo eben an einer Bruchzone ein Ausbruch stattgefunden hat und auch viele Häuser und so weiter kaputt gegangen sind. Jetzt ist das alles in der großen Caldera. Und ich hoffe, das dauert noch so ein bisschen, weil diese Episoden, die sind dann auch zeitlich sehr eingeschränkt. Ja, die dauern dann manchmal nur ein paar Stunden, manchmal 2-3 Tage. Und ich möchte das einfach mal sehen. Und wenn es jetzt ausbricht, dann hoffe ich, dass die 35. Episode nächste Woche stattfindet. Ja, und die Lufthansa, die darf gern noch ein bisschen diskutieren, wie sie denn nun warnstreiken wollen.
Absolut. Ich meine, du bist in der glücklichen Situation, dass du kein Fahrrad mitnehmen musst.
Ja.
Für alle Age-Grupper und Profi-Triathletinnen, die aktuell unterwegs sind und da noch Riesenprobleme mit dem Fahrrad haben, kann man sich vorstellen, wie da der Stress dann ist, wenn da sowas zu sehen ist.
Ich habe, Nils und ich haben für Samstag ein Leihrad und wir wollen uns mal Harvey angucken. Nils sagt, er ist fit.
Es wirkte so neulich, als ob Nils noch nicht ganz überzeugt ist davon, aber vielleicht weißt du da mehr.
Ja, ich war ja die letzten Male, dass ich in Kona war, immer auch in Harvey und der Hinweg ging immer. Also, ich bin schon vom einen oder anderen Podcast-Hörer aufgesammelt worden am Highway und aufgepäppelt worden. Und mein schlimmstes Erlebnis war wirklich einmal, wo ich eine halbe Stunde lang an der Tankstelle im Schatten lag und Cola getrunken habe, weil nichts mehr ging, nichts mehr. Und das war die Tankstelle 5 Kilometer vom Hotel. Aber ich hätte diese 5 Kilometer nicht fahren können. Es wäre nicht gegangen.
Es hört sich ja fast nach einem Sacalobra-Albtraum an.
Ich bin ja auch so ein bisschen altersweise geworden. Ich habe genug getrunken damals, ja. Also daran lag es definitiv nicht, ja. Wahrscheinlich muss ich doch meine Literflaschen nochmal einpacken hier und sie richtig voll machen und jeden Zwischenstopp zum Auftanken nutzen und wirklich trinken, Energie zu mir nehmen. Und das ist ja machbar. Ich meine, du hast es auch schon 2-mal gemacht. Und wie ich gehört habe im Podcast, auch ein 3. Mal im nächsten Jahr dann.
Die Überlegung ist auf jeden Fall da. Und ich habe ja auf jeden Fall den Startplatz oder die Startberechtigung.
Genau, wir
sicher,
schon,
wie wir darüber gesprochen haben. Von daher habe ich da genügend Zeit, mir auf jeden Fall Gedanken zu machen und die Überlegung in die Richtung. Ich habe ja auch schon mit dir gesprochen oder habe im Ziel ja schon die Genehmigung bekommen, dass da Urlaub ist. Also von daher werde ich das, denke ich, ein 3. Mal in Angriff nehmen. Es gibt ja dieses Sprichwort, alle guten Dinge sind 3. Von daher, 3. Mal Hawaii. Und also, dann auch wieder mit Frauen und Männern zusammen ist ja eigentlich auch was Schönes.
Also für dich nach der WM ist vor der WM, aber dazwischen ist noch eine WM. Du startest ja auch noch in Marbella.
Ich starte auch noch in Marbella, genau.
Und du hast einen Artikel geschrieben, jetzt sind wir wieder beim Thema Triathlon Plus, Rennrad, also die Diskussion, die man in Nizza auch lange hatte, Rennrad oder Zeitfahrrad. Spoiler mal an, aber verrate nicht zu viel, damit die Leute wissen, was sie bei Triathlon Plus erwartet.
Letztendlich, Luca Grüneberg hat den geschrieben, also mein Kollege. Aber wir haben uns die Strecke eben angeguckt, wie das Profil aufgebaut ist. Und wenn man jetzt rein die Höhenmeter und die Distanz nimmt, haben wir auf jeden Fall eine prozentual höhere Steigung eben als bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. Von daher kann man da sich auf jeden Fall einmal überlegen, ob man eben zum Rennrad mit Triathlon-Auflieger oder zum Zeitfahrrad greift. Und ja, wie das Ergebnis dann ist, das kann man dann auf jeden Fall nachlesen. Ich glaube, es hängt immer so ziemlich davon ab, was man einmal selbst für ein Fahrrad hat, welche Gegebenheiten man bei seinem Rennrad hat, um dies umzubauen, weil was auf jeden Fall langsamer ist, was ganz klar ist, ist ein normales Rennrad ohne Auflieger und dann 90 Kilometer in einer kleinen geduckten Haltung. A, wird es sehr anstrengend werden und B, wird man nicht die aerodynamischen Werte hinbekommen, die man mit anderen Einstellungen hinbekommt. Von daher, Gustav Iden bei der Ironman 73 Weltmeister in Nizza ist auch mit dem Rennrad und Auflieger gefahren. Also es gibt auf jeden Fall auch immer wieder Möglichkeiten, die schnell genug sind, es so zu machen. Vielleicht braucht man dann auch den nötigen Motor, wie den Iden mitbringt oder auch Taylor Nipp, die das ja auch
Lars,
vorgemacht
Lars,
hat.
Lars, ehrlich gesagt, in Marbella hätte ich Angst vor dir, wenn du mit dem Beachcruiser da antrittst.
Ja, aber da gibt es auch noch andere Athleten, die schnell unterwegs sind. Ben Ütschli, der Schweizer, der auch in meiner Altersklasse ist und in Nizza jetzt mit mir zusammen vom Rad gekommen ist und mit mir die Laufstrecke geteilt hat, der hat mir schon gesagt, dass er auf jeden Fall Revanche nehmen will. Deshalb sitzt mir so ein bisschen der Druck im Nacken. Ich habe jetzt 2 Wochen auch eher easy gemacht und werde jetzt auch langsam wieder so ins Training reinkommen und dann mal gucken, was dann in Marbella ansteht. Aber ich finde, Marbella ist echt ein schicker Saisonabschluss, glaube ich, oder hoffe ich jedenfalls. Und wenn man sich so die Strecken anguckt, da haben sie, finde ich, sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen, einen Kurs und eine Strecke rauszusuchen, die echt Ironman 73 Weltmeisterschafts fähig oder wertig ist. Von daher bin ich da wirklich gespannt und freue mich da ziemlich drauf, nochmal ins Wettkampfgeschehen eingreifen zu können.
Ja, sehr schön. Also ich freue mich immer drauf, deine Ergebnisse hinterher zu sehen. Ich werde selber nicht in Marbella sein, wir sind aber da als Team, also wir werden berichten. Aber jetzt geht es erstmal nach Kona.
Auf was freust du dich da am meisten?
Ich freue mich erstmal über mein Jubiläum. Es ist meine 25. Kona-Reise. Ja, also das hat schon was Emotionales. Ja, also von daher möchte ich auch, wenn der Vulkan ausbricht, bin ich da. Ja, Punkt. Also er darf nicht nächste Woche Sonntag ausbrechen. Das ist ganz Samstag. Das geht nicht. Also liebe Pelé, liebe Feuergöttin, denk ein bisschen auch an die Triathleten. Ja, alles andere ist okay. Ich freue mich auf vieles Bekannte, manches Neue, auf viele Wiedersehen. Ja, es ist schon so, ich meine, das darf sich jetzt nicht überheblich anhören. Es ist mein Job und es ist ein Privileg, jedes Jahr dahin zu dürfen. Und es gab irgendwann ein Jahr, wo ich so das Gefühl hatte, nicht ich komme nach Hause, sondern ich komme an einen Ort, der mir super vertraut ist, ja, also wo man wirklich da ankam und alles kannte, alles einschätzen konnte und wirklich irgendwo überhaupt keine Sekunde umswitchen brauchte, sondern alles irgendwo so vorgefunden hat, wie es immer war, ja, also das ist es hat sich ja auch, also es waren jetzt nicht 25 Jahre, das erste Mal war 1996, das sind dann im nächsten Jahr 30 Jahre. Es hat sich ja nichts verändert da. Ja. Es sind irgendwo am Berg oben ein paar Supermärkte dazugekommen und die Stadt ist gewachsen in verschiedene Richtungen und das Energy Lab sind nicht mehr ein paar Blechhütten, sondern der Highway ist ausgebaut, es gibt durchgehende Straßenbeleuchtung und so weiter. Aber vieles so gerade im Ortskern hat sich 0,0 verändert. Hat einen gewissen Charme. Jetzt hat man natürlich gehört, was da vor 2-3 Jahren in Lahaina passiert ist, auf Maui. Da ist einfach mal so ein ganzer Ort abgebrannt, ja. Und man findet auch da in Kailua keine Investoren für die Immobilien, die da eben jetzt so langsam zerbröckeln und sehr viel Geld benötigen, um sie wieder aufzupäppeln. Also ich kann mir momentan noch nicht ausmalen, wie diese ganzen Holzkonstruktionen in 10 Jahren aussehen, weil der Zahn der Zeit, der nagt zunehmend, wenn das erstmal marode ist, ja. Und wir sehen seit Jahren da die Baustelle vom Uncle Billy's Hotel. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen eröffnet ist. Es geht sehr schleppend da voran. Man sieht eben, das Rennen ist schon ein Highlight des Jahres, was auch Geld in die Community reinbringt, weil sonst passiert da nicht viel. Ja, das sind dann Kreuzfahrttouristen und ja, es ist nach wie vor ein verschlafenes Örtchen im Pazifik, aber ich liebe es und ich freue mich drauf, wieder da zu sein. Ich freue mich natürlich auf das Rennen. Dieses Rennen vor 2 Jahren, das erste reine Frauenrennen in Kona, hatte schon einen ganz besonderen Charme. Ja, ich habe auch eben unsere rosa T-Shirts bekommen, rosa Team-T-Shirts. Muss ich mir noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber es hat einen besonderen Charme und es wird eine ganz besondere Stimmung sein, weil man eben, damals war es so, die Premiere des reinen Frauenrenns in Kona, jetzt ist es der Abschied des reinen Frauenrenns in Kona und ich bin mir ziemlich sicher, dass das richtig zelebriert wird. Ja, im nächsten Jahr ist wieder mehr Testosteron in der Stadt. Dieses Jahr wird das einfach nochmal, hey, wir sind hier unter uns, ne? Wir Männer sind außen vor, wir berichten drüber neutral, ja, also und ich freue mich auf spannende Rennen, ich freue mich auf viele Age-Grupperinnen, ja, wir haben ja viele über die Saison auch getroffen. Es sind 7 Athletinnen dabei, die bei uns im Power and Pace Pro-Programm drin sind. Ich freue mich drauf auf Laura Philipp, die eben ihre Karriere jetzt wirklich krönen will. Ironman-Weltmeisterin ist sie schon, aber Hawaii hat sie noch nicht gewonnen. Ja, das hat bisher nur Anne Haug bei den Frauen aus deutscher Sicht und das wird sicher ganz spannend. Es gibt viele auch Profi-Rookies. Ja, ich habe ja mal 2 Wochen mit Jana Uderstadt und Anne Reischmann trainiert auf Fuerteventura und die damals so ein bisschen kennengelernt und man sieht sich natürlich immer wieder bei den Rennen und ja, mit Anne Reischmann verbindet mich ja noch dieses für sie Desaster der letzten Ironman WM, wo ich gerade zugegen war, als sie da eine Radflasche verloren hat, da drüber gefahren ist und gestürzt ist und dann mit Schürfwunden da oben am Berg saß und ich bin eine halbe Stunde bei ihr geblieben, wir haben ihren Freund angerufen und so weiter, hab da ein bisschen Erste Hilfe geleistet und gewartet, bis sie im Rettungswagen saß, also das sind so Dinge, die vergisst man nicht und jetzt freue ich einfach mich drauf, dass sie jetzt mal, und wir wissen alle, wie stark sie ist, ja, auf dem Rad, wie großartig das aussieht, wenn sie auf dem Rad sitzt. Da freue ich mich drauf, dass sie da jetzt endlich aufblühen kann, wo es im letzten Jahr, die war ja gut unterwegs, ja, oder eine Jana Uderstadt, die mir damals im Interview gesagt hat, mein Traum ist es, irgendwann mal als Profi auf Hawaii zu starten. Jetzt ist es soweit, ja. Das sind so viele kleine Geschichten und wir werden sie alle erzählen. Also, ich habe vor ein paar Tagen die Anfrage von Ironman bekommen über die Quantität unserer Berichterstattung. Da ging es nicht um Reichweiten oder sowas, sondern einfach, wie viel habt ihr gemacht aus Nizza? Einfach nur, und da haben wir selber mal erst reingeguckt und sind da auf Zahlen gestoßen, wo ich sagen muss, das schafft weltweit kein Medium. Ja, also auf allen Kanälen haben wir ein so tolles Programm abgespielt da aus Nizza, an dem ich beteiligt war. Und das werden wir jetzt aus Hawaii auch wieder machen, mit Unterstützung von hier vor Ort, mit unserem YouTube-Kanal. Wir werden, das haben Jan und Nils aus Nizza gemacht, so werde ich mit Nils jetzt machen auf Hawaii, dass wir uns jeden Tag ein Thema herauspicken, dass wir Hintergrundgeschichten erzählen. Wir werden verschiedene Podcasts aufnehmen. Wir werden Videos von den ganzen Side-Events machen. Ich selbst bin beim Hoala Swim gemeldet. Wir sind natürlich bei der Nationenparade dabei mit der Kamera. Wir werden wieder natürlich auch die Age-Grupperinnen interviewen und in die anderen Programme, wenn es um Profis geht, einschalten. Das machen wir seit Jahren so. Das ist eine Win-Win-Situation. Wir werden auf trimark.de ganz viel berichten. Ich werde diese ganze Kona-Historie, die ich mal geschrieben habe, über alle Rennen seit 1978, über jedes Ironman-Rennen seit 1978 gibt es einen eigenen Artikel auf trimark.de. Ich muss gerade gucken, ob das richtig ist oder ob es von 1982 ein oder zwei Artikel gibt, wo es diese beiden Rennen gab, im Februar und im Oktober. Aber das gibt es alles auf trimark.de. Das werden wir wieder neu aufbereiten, zur Verfügung stellen. Also ich freue mich richtig drauf, auch auf die Arbeit. Ja, es ist die anstrengendste Woche des Jahres. Es wird mitunter sehr wenig geschlafen. Ich habe Jahre gehabt in Kona, wo ich keine Nacht länger als 2 Stunden geschlafen habe. Das ist zum Glück vorbei. Wir haben viel bessere Abläufe inzwischen geschaffen und ja, ich freue mich drauf, von da berichten zu können. Ja, dafür brenne ich. Ja. Ich habe die Diskussion die Tage noch mit meinem Sohn gehabt, den du ja auch im Podcast hattest letzte Woche. Der sagte, Armin ist schon geil, jetzt wo er so 2 gemacht hat. Und da habe ich ihm nur gesagt, es ist nach wie vor ein Traumjob, dazu beizutragen, dass es Menschen möglich ist, ein solches Projekt für sich in Angriff zu nehmen. Ja, und dafür lebe ich und dafür brenne ich. Und dafür gibt es auch Triathlon Plus. Ja, also, und das, jetzt bin ich heiß. Ich will jetzt in den Flieger. Du merkst es.
Ich merke es. Und bin auch schon richtig angezündet. Bin dieses Jahr ja nur von zu Hause dabei. Aber wenn ich jetzt Rasmus Svenningsens nochmal nehme, der ja den Ironman Chattanooga gewonnen hat, dann ist es so, dass er auch meinte, bitte, liebe Frauen, bringt so viel Spam von Kona mit. Ich bin richtig angezündet, freue mich extrem auf meine 2. Teilnahme und bitte hört nicht auf, über Kona zu posten, bis euer Rennen ist, weil ich habe richtig Bock. Also von daher, du hast mich hier auch gerade richtig angezündet und bin da nochmal mehr Feuer und Flamme, als ich es nicht vorher schon war, und freue mich auch extrem auf die kommende Woche und dann ja, jedes Wochenende mit dem Rennen.
Ja, also Kona ist Kona, ja, und es ist völlig egal, ob da jetzt Männer starten oder Frauen oder alle, ja, dieser Kona-Spirit, der blüht, ja, man kann jetzt nicht sagen, dieses Kona ist nicht so wichtig, weil wir haben eine Titelverteidigerin, ja, also wir sind so ein bisschen, wenn ich da ehrlich sein darf, mit dem Mindset in den Sommer gegangen, nicht falsch verstehen, aber die Männer starten nur in Nizza und auf Hawaii starten nur die Frauen, ja, völliger Bullshit. Nizza war eine großartige Weltmeisterschaft, wir haben so großartige Zugriffszahlen auf unsere Berichterstattung, obwohl es nur in Nizza war, und das Ganze machen wir alle zusammen mit euch da draußen jetzt auch für die Frauen auf Hawaii, ja, also das wird gut, ich freue mich drauf. Ich bin nicht böse drum, dass es nächstes Jahr nur noch eine Weltmeisterschaft ist, weil ich muss ehrlich sagen, so 2 Ironman-Weltmeisterschaften im Abstand von 4 Wochen ist auch für uns eine Packung. Immer noch besser im Abstand von 4 Wochen als von 2 Tagen. Ja, also auch das haben wir mal erlebt und gemacht und so. Hatte auch was für sich, aber ich freue mich ehrlich gesagt auch so über dieses Thema Back to the Roots. Und weil es im nächsten Jahr so kommt, werden wir das dieses Jahr nochmal so richtig zelebrieren mit dem Rennen, was uns da geboten wird, und das wird großartig.
Also wer jetzt nicht angezündet ist, muss auf jeden Fall ab kommender Woche komplett unseren Content aufsaugen, ja, wenn von Hawaii berichtet wird. Ich mache es auf jeden Fall und freue mich extrem drauf, und ich glaube, ich kann dir dann eigentlich nur noch einen guten Flug wünschen. Sachen musst du wahrscheinlich noch packen.
Nein, ich hab vor dem Wochenende schon gepackt. Ich war am Freitag schon bei der Handelskammer und beim Zoll. Ja, das ist ja immer, wir haben ja so ein bisschen ein Kameramaterial dabei, und das muss eben, da könnte ich jetzt einen ganzen Podcast überfallen, was das an Formalien mit sich bringt. Erstmal das Thema Journalistenvisum, da stehen wir jetzt auch gerade vor der Frage, gilt das nach wie vor 5 Jahre? Meins läuft im nächsten Jahr ab, also vor dem nächsten Kona müsste ich hin, wieder zum Konsulat nach Berlin, Hamburg oder München. In Hamburg zahlen wir nur die Wachleute für die Botschaft, aber wir haben kein Konsulat, was Visa ausstellt hier. Berlin, Frankfurt oder München, ja, und momentan ist ja angekündigt, dass Journalistenvisum wird von 5 Jahren auf 240 Tage verkürzt. Das Thema Carné und Zoll haben wir jedes Jahr. Also es hängt schon so ein bisschen noch was an Arbeit da dran, aber ich war am Freitag beim Zoll, die Zöllnerin war super nett und es ist alles irgendwo, ja, nicht verplombt oder so, aber es ist alles gepackt. Ich habe ein wachsames Auge auf die Packstücke, dass da kein Stück rein oder raus noch irgendwo kommt, weil es ist alles angemeldet und das müssen wir dann in Hamburg nochmal anmelden und in San Francisco und ja, es ist eine Menge Aufwand, aber auch der ist irgendwie Teil des Ganzen und macht dann auch in irgendeiner Form Spaß, ja, also Seriennummern von Kameraobjektiven, die irgendwo mitten im Gehäuse sind, zu vergleichen, kann eine erfüllende Aufgabe sein, also ja.
Man merkt, du bist auf jeden Fall vorbereitet.
Ja.
Kommende Woche meldest du mich mit Nils beim Podcast aus Kona.
Genau, Nils hat auch schon die ein oder andere Überraschung für mich angekündigt. Ich bin ein bisschen nervös. Er will das nutzen, dass ich jetzt mein 25. da feiere, indem er mit mir in verschiedene Dinge aus der Vergangenheit einsteigen will, von denen ich vorher nichts weiß. Also ich muss, glaube ich, doch nochmal diese Kona-Chronik auf Trimarkt lesen. Ja.
Also, dann muss ich mal mit Nils noch sprechen, damit ich da weiß, was dich so erwartet. Ansonsten, genau, ich glaube, wir können den Deckel für heute drauf machen.
Ja.
Ich wünsche dir einen guten Flug. Vielen Dank. Was ihr aus Hawaii mitbringt. Und kommendes Wochenende bin ich dann am Fernseher, weil ich über das ganze Thema schreibe und die Berichterstattung mache. Von daher komplett dabei.
Wir liefern dir Stimmen und Fotos und Eindrücke von da drüben zu. So arbeiten wir Hand in Hand vernetzt über den Globus. Das ist hervorragend, was es da heute an Möglichkeiten gibt. Wenn ich da noch so eine Anekdote erzählen darf. Ganz früher, als es noch Wählverbindungen gab aus dem Laptop, da habe ich mir nachts einen Wecker gestellt. Alle 20 Minuten hat der geklingelt, weil ich gucken musste, ob diese analoge Datenleitung noch besteht, damit die Fotos auch hier im Layout ankommen. Ja, also das ist zum Glück ein Relikt der Vergangenheit. Ja.
Etwas einfacher geworden.
Ja. So, jetzt sind wir noch richtig in Fahrt gekommen, nachdem es etwas trocken anfing mit allem, was ich euch zu Triathlon Plus mitteilen wollte. Denkt trotzdem an Triathlon Plus, denkt an Feels Like, wärmt euch auf für die nächste Einheit und für den Ironman Hawaii. Und ja, in dem Sinne, du sagst es, nächste Woche melde ich mich mit Nils dann im Podcast aus Kailua Kona mit Meeresrauschen im Hintergrund und ja, bis dahin wünschen wir euch da draußen viel Vorfreude.
Ciao.
Ciao, ciao. Mahalo.